Ich würde sagen, Pauline ist jetzt mal dran, weil die schon so ganz geduldig seit längerer Zeit wartet.
Ja, also das Thema berührt mich natürlich, denn ich habe 2015 einen Seenotrettungsverein mitgegründet, Juventa Jugend rettet. Bin jetzt mittlerweile bei Save the Children Deutschland, und wir alle wissen, auch als NGO-Mitarbeiterin und vor allen Dingen eben, wenn man in der Seenotrettung tätig ist und dann noch Frau ist, ist natürlich Hass im Netz mehr oder weniger das Tagesgeschäft. Also ich kenne das alles, habe Doxing durch, habe Leute, die vor meiner Haustür standen, respektiere ich die identitäre Bewegung durch und kann tatsächlich auch sagen, von der in Anführungszeichen regulären Polizei habe ich nicht wirklich Hilfe erhalten. Das berichten ja hier auch schon einige Panelistinnen. Da ist das Wissen einfach nicht da. Vielleicht kann ich ein bisschen aus meiner traurigen Erfahrung auch schöpfen. Ich bin irgendwann direkt zum LKA 5 gegangen. Das ist die Abteilung für politisch motivierte Kriminalität und Cyberkriminalität dort anliegend. Und dort sind natürlich die Leute, die sich vor allen Dingen eben mit Hass im Netz und mit politisch motivierten Angriffen sehr gut auskennen. Und da fühle ich mich sehr viel besser zu Hause sozusagen mit dem Problem. Und da bekommt man auch viel Hilfe. Ansonsten kann ich sagen, auch auf Clubhouse sehe ich die Gefahr, dass hier Panels entstehen und Diskussionsrunden entstehen, bei denen Panelisten potenziell gefährdet werden können. Mir ist es selber schon passiert, dass ich plötzlich, also nicht Moderatorin war und plötzlich auf Panels mit der AfD war. Etwas, was ich im Vorhinein, weil ich jetzt nicht irgendwie ständig gratis Bildungsarbeit machen möchte, für mich hier ausgeschlossen habe. Und deswegen kann ich natürlich vor allen Dingen Leuten, die tendenziell davon betroffen sind, nur ans Herz legen, dass ihr euch immer anschaut, was ihr hier in euren Bios stehen habt und vor allen Dingen natürlich bei Webseiten guckt, wie sieht das aus mit der Impressumspflicht, habt ihr dort eure Wohnadresse angegeben und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn man sich im Internet bewegt, macht Selbstschutz und so ein bisschen drei- oder viermal auch darüber nachdenken, ab vor allen Dingen eben die Wohnadresse nachvollziehbar ist. Das macht Sinn, sich diese Gedanken vorher zu machen. Das ist nichts Schönes und das rate ich niemandem gerne, aber es ist für mich einfach so eine Art Realitätscheck gewesen. Wir leben in dieser Welt, in der das im Moment nun mal passiert und in der man die Gefahr läuft, wenn man öffentlich auftritt. Und ich bin irgendwann eine Freundin davon geworden, eine Impressumsadresse zu nutzen, die einem Impressumsservice gehört. Ich weiß nicht, ob das ein rechtskräftiger Ratschlag ist, aber es ist auf jeden Fall ein realistischer, glaube ich.
Ja, man kann ja leider heutzutage auch die Frage stellen, warum man den Hass auf sich zieht, nur weil man Frau ist. Es braucht tatsächlich nicht viel. Das Internet ist ein Versprechen von Freiheit. So sehen das viele. Und ich denke, wir sollten irgendwie versuchen, uns das zurückzuerobern. Damla ist auf der Bühne. Erzähl uns von deinen Erfahrungen.
Ja, hallo in die Runde. Ich wollte ehrlich gesagt auch nur zuhören, aber als die Einladung kam, dachte ich mir, dass ich eigentlich auch was dazu sagen kann. Und ich konnte total fühlen, was Pauline gesagt hat, weil ich beispielsweise auch im Impressum nicht meine persönliche Adresse stehen habe, einfach um mich selbst zu schützen. Ich arbeite als Nachrichtenredakteurin und gebe eigentlich auch für den Newsroom Seminare im Umgang mit Shitstorms. Da geht es aber eben mehr ums Strategische, Organisatorische und auch so ums Community Management. Und wenn es halt beruflich ist und mich persönlich nicht direkt betrifft, bin ich da eigentlich so ein bisschen wie, ich glaube, das war Hasibe, dass ich da auch so ein bisschen wie Teflon bin und das an mir abprallen lassen kann. Aber ich weiß ganz genau, dass ein privater Angriff jeden treffen kann, einfach weil ich im Umfeld und auch in der Berichterstattung eben viel von Shitstorms auf Personen mitbekommen habe. Und ich finde es total schade, dass ich mir tatsächlich im Vorfeld Gedanken dazu gemacht habe, was wäre, wenn es dich irgendwann auch trifft. Und dass ich schon vorgesorgt habe, indem ich eine Shitstorm-Kontaktliste bei mir habe mit Ansprechpartnern, möglichen Ansprechpartnern, die ich dann in so einem Fall kontaktieren könnte, weil mir einfach bewusst ist, dass es jeden und jede von uns treffen kann. Und da sind eben unter anderem auch Dunja Hayali und Nicole Diekmann auf dieser Liste, weil ich mir dachte, okay, die haben Erfahrungen und könnten dir vielleicht in diesem Moment helfen. Ich habe auch HateAid da eingetragen oder ich bin hier. Und das finde ich einfach total schade. Und ich frage mich wirklich, in was für einer Gesellschaft wir leben, wenn das notwendig ist. Ist leider.
Lena, kannst du uns die Antwort geben auf diese allgemeine Frage?
Hallo zusammen und nein, kann ich nicht. ihr habt mich auch vorher schon eine ganze Weile angepinkt und ich weiß nicht, ob da eine ganz konkrete Frage im Raum war, sonst würde ich mich einfach auch meinen Vorrednerinnen nochmal so ein bisschen anschließen mit dem Input, den ich zum Thema geben wollte. Und zwar ist es natürlich jetzt schon ein paar Mal so, also das Thema ist ja Hass gegen Frauen, insbesondere im Netz und aus meinem Arbeitskontext, ich bin bei der Welthungerhilfe tätig, als auch im NGO-Sektor, liegt das Ganze natürlich auch immer direkt eng zusammen mit Themen wie Rassismus oder Kritik an unserer Arbeit generell. Also ich sag mal so Sätze wie, die sind alle korrupt und faul, dem folgt dann sehr schnell, die sollen einfach mal aufhören, Kinder zu kriegen. Und da sind wir dann letztendlich schon auch bei Hass gegen Frauen. Das ist das, was meine Social-Media-Kollegen und Kolleginnen tagtäglich im Community-Mensch bearbeiten müssen. Also ich muss sagen, dass ich bin nicht direkt in der Social Media tätig. Ich kriege das zum Glück nicht so stark mit wie die eben sich ums Community Management kümmern. Aber da entspinnt sich schon immer eine andere Dynamik als es analog vielleicht passiert. Kurt hatte das ja eben irgendwann mal gefragt. Ist es ein Unterschied? Also ich habe auch schon mal, ich weiß nicht, mir ist gerade eben eingefallen, dass ich mal in einem Taxifahrer erzählt habe, dass ich für die Welthungerhilfe arbeite. Und auch sofort dann irgendwie das Thema kam, die sollen mal alle aufhören, Kinder zu kriegen. Und ich glaube, da kann man dann irgendwie im One-on-One noch ein bisschen eine andere Diskussion führen, als wenn sich auf einer digitalen Plattform sofort so eine Community findet und sich im wahrsten Sinne in Rage redet. Das waren so die Gedanken, die ich noch ergänzend hatte zu dem, was hier alles schon besprochen worden ist, was ich extrem spannend finde. Danke für den Talk.
Sehr gerne.
Kann ich direkt was sagen?
Na klar, Pauline.
Ich kann das wirklich nur noch mal unterstreichen, was Lena da gesagt hat. Also ich glaube, das ist auch im Netz noch ein unterschätztes Phänomen, was die NGOs da wirklich tagtäglich abbekommen. Also ich bin auch nicht im Social Media Management tätig sozusagen, aber kriege das dann natürlich per E-Mail oder eben per Menschen auf Twitter oder. Das ist absolut signifikant und das hat sich eben seit 2015 wirklich auch nochmal sehr, sehr gesteigert. Und dieser extreme Rassismus vor allen Dingen und eben die Frauenfeindlichkeit, also im Bezug auf wer darf eigentlich Kinder kriegen und wer nicht, was ich absolut schier unglaublich finde, aber eine Realität ist, vor allen Dingen hier im deutschsprachigen Raum, weil ich glaube, Lena und ich kommunizieren ja oder unsere NGOs kommunizieren ja beide auf Deutsch, das ist absolut gestiegen und es steigt auch immer noch weiter. Und ich finde, das sollten wir alle im Auge behalten, weil wenn so zivilgesellschaftliches Engagement irgendwie kaputt gemacht wird mit Hass, das ist natürlich eine ganz schwierige Tendenz auch, ne?
Genau, die Zahlen steigen, das ist außer Frage, das lässt sich nachlesen. Schwieriger ist es nachzulesen, von wem der Hass kommt. Dunja hat es eben gerade auch schon erzählt, es ist sehr schwierig, häufig die Täter zu verfolgen. Das geht dann teilweise über verschiedene Kontinente. Ich selber habe auch die Erfahrungen gemacht, ich habe mich selten gegoogelt, das war meine Art, damit umzugehen, wie Teflon. Ich habe einfach versucht zu vermeiden, zu lesen, was im Netz so steht. Und erst als mein Sohn langsam so alt wurde, dass er anfing, sich im Internet zu bewegen, habe ich das mal getan und es war eine gute Idee von mir, weil es wirklich auch sehr schlecht gemachte, muss ich dazu sagen, aber immerhin Collagen gab mit meinem Kopf auf sehr unappetitlichen Bildern. Wir haben Klaus bei uns und der hat einen eindrucksvollen Arbeitstitel. Er nennt sich IT Security Officer und das klingt doch fast so, als könnte er uns helfen, Klaus.
Hallo und herzlichen Dank, dass ich auch hier sein darf. Ja, tatsächlich, ich bin IT-Security-Beauftragter oder IT-Sicherheitsbeauftragter zu Deutsch und IT-Sicherheitsmanager und beschäftige mich extrem mit dem Thema Identitätsdiebstahl und auch Hasskommentare im Internet. Und da würde ich auch gerne auf das, was Dunja gesagt hat, ein bisschen eingehen, mit falschen Identitäten, dass dort Hasskommentare gepostet werden. Und das ist eben das große Problem. Weil grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass niemand hundertprozentig anonym im Netz unterwegs ist. Also man rein theoretisch könnte man jeden herausfinden oder herausfinden, von wem das tatsächlich auch kommt. Also dass die Möglichkeit besteht. Vor dem Hintergrund nimmt das auch exorbitant zu, dass die Hasskommentare verfassen, auch fremde Identitäten nutzen. Also sprich, dass tatsächlich jemand aus der Nachbarschaft dann derjenige oder vermeintlich derjenige ist, der die Hasskommentare verfasst. Und vor dem Hintergrund muss man dann natürlich auch ganz vorsichtig sein, was man macht. Das ist eben auch ein Phänomen, was ich festgestellt habe. Ich betreue da auch einige Menschen. Was noch ein großes Problem ist, dass es sehr häufig und teilweise auch dann physisch wird, wie Dunja eben auch sagte, dass man dann auch auf die Menschen teilweise trifft oder davor Angst haben muss, dass es dann nicht nur online passiert, sondern irgendwann mal auch physisch wird. Und da bin ich auch in ganz engen Kontakt mit den Behörden und spreche da auch oft mit denen drüber. Und wir versuchen da auch gerade eine Möglichkeit zu finden, was man eben im Detail dagegen tun kann, weil sehr häufig dann auch Menschen ins Visier geraten, die damit überhaupt nichts zu tun haben, weil man eben ihre Identität dafür verwendet. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Danke dir für diese Analyse. Wir haben noch zwei Gäste auf der Bühne. Ich glaube, jetzt wurde gerade auch schon das Handraising geschlossen. Wir hatten diesen Talk so ein bisschen auf 2,5 Stunden begrenzen wollen, aber ich möchte unbedingt hören, was Mika uns zu sagen hat.
Ja, danke, dass ihr mich hier hoch eingeladen hattet. Das war schon eine Weile her. Da ging es noch um das Thema tatsächlich Journalismus auch. Und ich bin ja im Bundesvorstand des Deutschen Journalistenverbands. Wir hatten kürzlich erst einen Thementag zum Thema Gewalt gegen JournalistInnen. Und ich fühle mich übrigens gerade richtig faul, obwohl ich noch am Arbeiten bin, nachdem Dunja Hayali quasi joggend hier mitgesprochen hat. Und jetzt fühle ich mich richtig faul. Ich sitze zwar noch im Büro und arbeite, aber das habe ich auch noch nicht erlebt.
Gegen Julia fühlen wir uns alle faul, Mieke.
Ja. Keine Sorge, dafür habe ich mich komplett verlaufen irgendwo in Mainz, alter Schwede. Aber ich höre euch gerne weiter zu, ihr könnt also auch eine Stunde dranhängen. Danke.
Ich kann den Kollegen in Mainz ja Bescheid sagen, bei der VRM, vielleicht können die ja Amtshilfe leisten. Ja, aber das, was Dunja Hayali nebenbei berichtet hatte, neben ihrem Laufen, nämlich von den Aggressionen gegen sie und KollegInnen, das fügt sich ein in ein Bild, was man bestätigen kann, leider aus journalistischer oder forschender Sicht auch. Nämlich hat die Universität Bielefeld im vergangenen Jahr eine Studie gemacht und die haben JournalistInnen befragt und 60% haben angegeben, in den letzten 12 Monaten mindestens einmal beleidigt oder angegriffen worden zu sein. Also das ist ein erschreckendes Bild und ich habe das selber auch schon erlebt, wenn man bei sogenannten Querdenker-Demos ist. Ohne Polizeischutz ist das nicht möglich. Es ist für Journalisten eigentlich mittlerweile normal, bedroht zu werden und auch gerade für JournalistInnen. Und hier gilt es auch wirklich, dass wir als Verband für immerhin 30.000 hauptberuflich professionell tätige JournalistInnen in Deutschland weiter Druck ausüben, auch auf die Innenminister in den Ländern, dass man dieses Thema auch ernst nimmt. Es wurde ja viel darüber gesprochen, dass man sich da mehr Schutz wünscht. Es muss aber auch mehr Bewusstsein geben gerade dafür, dass vor allen Dingen JournalistInnen unter Gewaltandrohung und Gewalt leiden und dass da strukturell auch ein Wandel stattfindet. Also es gibt einiges zu tun. Wir tun da auch einiges als DJV, aber dieses Thema wird uns wohl leider noch beschäftigen. Das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein, was wir auf Clubhouse oder sonst wo führen, leider.
Leider, ja, da hast du recht. Gleichwohl denke ich, das ist schon mal ein ganz guter Anfang, dass wir das tun, dass wir sichtbar werden, dass wir uns wehren, dass wir das Selbstbewusstsein stärken und natürlich auch Organisationen wie zum Beispiel HateAid hier ein bisschen mehr Forum verleihen. Wir haben noch Heike bei uns auf der Bühne. Hallo Heike.
Hallo. So, hi. Ja, ich bin jetzt hier nicht so in dem Fall beruflich oder so, sondern privat und ich fand das Thema jetzt so spannend und ich wollte jetzt einfach mal aus einer eigenen Erfahrung was berichten. Und zwar hatte ich auch meinen Sohn, der mich mal auf ein Lied aufmerksam gemacht hat. Und zwar so ein Rapper-Lied von so einem Typen. Dann habe ich mir dieses Lied angeschaut, das heißt, deine Mutter hat zwei Titten. Und dieser Text ist sowas von unterirdisch. Ich möchte ihn gar nicht zitieren, weil er ist so grauenvoll. Dass ich mir dann gedacht habe, nee, also der ist jetzt so schlimm, das darf nicht sein, dass sowas in einem Lied, das kann ich bei Amazon kaufen. Und dann habe ich mich so da aufgeregt und habe gesagt, da muss ich jetzt echt das mal melden und habe dann recherchiert und habe dann festgestellt, dass man das ja bei der Bundesprüfstelle melden kann, allerdings eben nicht als Privatperson, sondern man muss sich dann entweder an die Polizei oder das örtliche Jugendamt oder so melden, also eine offizielle Stelle. Das war dann im ersten Moment erstmal doch für mich ja doch schon eine ganz schöne Hürde. Aber dann habe ich gedacht, nee, da musst du jetzt einfach dich wirklich mal drum kümmern und das machen. Dann habe ich den Kontakt auch gesucht hier zum öffentlichen Amt. Das war jetzt letztes Jahr, ich habe jetzt gerade noch mal recherchiert, im Mai 2020 habe ich dann mit der Dame gesprochen. Die hat mir dann auch bestätigt, dass sie dann mein Anliegen an diese Bundesprüfstelle weitergeschickt hat. Ja, und seitdem still ruht der See. Es passiert nichts. Und ich finde das nicht gut. Kann man da, also das ist für mich jetzt halt so ein Beispiel. Ne? Wir haben schon so ein paar so frustrierende Beispiele gehört und das ist für mich auch leider eins. Gibt es da irgendwas, was man machen kann?
Ich finde es auch nicht gut, ja. Und ich denke, wir haben hier sowohl Juristen gehört, als auch Organisationen, als auch Frauen, die von ihren Erlebnissen berichten, publik machen, laut machen, Strafanzeige stellen, ganz klar. Was sagt der Medienanwalt dazu, Klaus? Klar, oder?
Nee, der Medienanwalt bin ich. Also war die Frage an mich oder tatsächlich an Klaus als
Teammate? Oh, nee, natürlich David. Entschuldige, David. Ja, klar.
Ja, da haben wir wieder das klassische Problem. Also es wird eben nur verfolgt von Polizei und Staatsanwaltschaft, wenn es ein öffentliches Informationsinteresse gibt. Und das ist eben das Problem, wo in der Gesetzgebung und Rechtsprechung was passieren muss. Man muss dieses Privatklagedelikt gewissermaßen eindämmen und viel mehr eben auf die Persönlichkeitsrechte Rücksicht nehmen. Wenn man die Entwicklung im Internet sieht und sieht, dass man so oft an die Anonymität da nicht rankommt, weil man eben mit Strafanzeige nicht weiterkommt, nur auf diese Art und Weise eben man an die Bestandsdaten möglicherweise kommen kann, dann muss man doch sehen, okay, das mit der Privatklage funktioniert hier nicht mehr. Gegen wen soll ich denn hier Privatklage machen? Das heißt, das ist eben so diese Problematik, die wir haben, diese Schnittstelle und diese Kollision zwischen Anonymität auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das Erfordernis des öffentlichen Strafverfolgungsinteresses. Also bei Anonymität habe ich wirklich weiterhin ein großes Problem.
Also ich muss zugeben, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also anonym ist der Rapper ja nicht, der hat ja einen Namen. Also habe ich das jetzt falsch verstanden?
Gut, ja, dann habe ich falsch verstanden. Also, wenn der Rapper natürlich bekannt ist, dann kann ich selbstverständlich einen Strafantrag machen, aber dabei sollte ich es nicht belassen. Denn zum einen, wenn es sich um eine mittelschwere Beleidigung handelt und der vielleicht auch nicht vorbestraft ist und so weiter, dann wird die Angelegenheit entweder eingestellt oder es gibt vielleicht eine ganz geringe Geldstrafe. So,
das also heißt, wenn ich genug
haben möchte.
Ja, darf ich das mal fragen? Also da steht zum Beispiel, ich habe den Text nochmal jetzt vor mir, da steht, wer will die Mutter ficken? Jeder Atze darf mal ran. Deine Mutter ist eine Schlampe und sie braucht jeden Tag Schwanz und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich unterirdisch.
Da gibt es ein bisschen Geld, aber das kriege ich halt nicht selber. Ne, das heißt, auf der einen Seite gibt es natürlich Geld, weil er etwa relativ viel Geld verdienen wird. Das bemisst sich ja dann eben nach dem Einkommen etc., was ich habe. Und wenn er nicht besonders clever ist, dann muss er eben sein Gehalt offenlegen und dann kann es eben auch mal in die Tausende gehen, selbstverständlich. Aber die Genugtuung alleine reicht mir nicht aus. Das heißt, ich möchte ja künftig, dass er es auch unterlässt. Und die
genau, und deswegen hatte ich ja.
Zivilrechtlich hin. Ja, genau, die kriege ich nur zivilrechtlich hin. Das ist nicht strafrechtlich. Da muss ich eben Unterlassungsansprüche geltend machen. Ja.
Also, das heißt, der Weg so über diese Bundesprüfstelle, die ja eben hier gar nichts tut, der ist eh schon für in Sand verlaufend vordefiniert.
Das hilft nichts. Also ich muss ja mal gucken, was bringt mir persönlich etwas. Ne? Auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass der eine Abschreckungswirkung hat für die Zukunft. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch, dass das mir gegenüber unterlässt im Zwei-Personen-Verhältnis. Und dafür brauche ich eben einen Unterlassungstitel oder eine Unterlassungserklärung. Weshalb wir Medienanwälte immer parallel zur Strafanzeige natürlich selbstverständlich auch die Abmahnung machen oder die einstweilige Verfügung.
Ja, aber das Argument zu sagen, naja, der ist vielleicht nicht vorbestraft und dann wird es vielleicht eingestellt und so weiter, da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Ich denke, es ist immer gut, Heike, wenn man versucht, sich dagegen zu wehren. Wir sind viele. Auch dieser Raum hier zeigt, uns ist das nicht egal und es hat noch nie geholfen zu sagen, es ist so mühsam, wir lassen es lieber. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Stärke zeigen. Und zum Abschluss möchte ich sagen, es gibt einen sehr schönen Cartoon, vielleicht kennt ihr den. Da wird gezeigt, oder die Frage wird gestellt, wer ist das eigentlich? Wer sind diese Trolls im Netz? Sind das die? Und man sieht dann so einen völlig zerzausten Kerl irgendwie, der so ein bisschen nerdmäßig vor seinem Computer sitzt. Aber es ist wahrscheinlich eher der, steht darunter. Und das ist halt so ein geschniegelter, kleiner, verwöhnter Junge. Ich will damit nicht sagen, wir müssen keine Angst haben vor den Tätern im Netz, weil es meistens einfach nur kleine, arme Würste sind. Aber wir sollten uns auf alle Fälle versuchen, dagegen aufzulehnen, denn wir sind mehr.
Ja, danke Aline für dein wunderbares Schlusswort, für die ganze Moderation, auch den anderen Sprechern hier, den auf der Bühne, aber auch den von unten, die dazugekommen sind. Wir sind am Ende. Nein, wir sind nicht am Ende. Wir beenden nur jetzt das Gespräch hier. Wer sich noch weiter informieren will über Hate Speech, kann gerne den Workshop von Ingrid Brodnik bei uns auf der Plattform reporterfabrik.org sich antun. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, möglichst ohne Hass und sonstige Sorgen.
Eine letzte Frage will ich noch an dich stellen, Kurt. Wann benennst du die Reporterfabrik in Reporterinnenfabrik um?
Ja, das steht uns bevor, nachdem wir jetzt schon das Reporterinnenhaus hier erfunden haben. Das verursacht alle möglichen Umbauten und Kosten und so, aber es soll keine Ausrede sein.
Aber sie sind es wert. Du siehst, es lässt sich was bewegen. Ja. Also, wir machen
absolut,
weiter.
Absolut.
Yes. Vielen Dank, ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern und wehrt euch.